zu diesem Intensivseminar. Ich hoffe, dass es intensiv wird. Alle hoffen es. Paulus schreibt in Römer 1, Vers 11, denn mich verlangt, euch zu sehen, damit ich euch geistliche Gnadengabe mitteile und empfange. Also uns hat es sehr verlangt, jetzt hier mit Thomas Jettel uns zu sehen und richtig etwas intensiv mitzumachen. Wir beten erstmal. Wir stehen dazu auf. Vater im Himmel, danke, dass wir dein Wort haben, dein Wort studieren können und uns auch jetzt auf diese Woche freuen dürfen. Herr, führe uns, wir bitten um Segen für Bruder Thomas, für uns alle, da richtig zu merken, was du uns zu sagen hast, unseren Glauben zu stärken. Segne uns. Amen. Bruder Robert Schönke ist der Hausmeister. Der hat auch noch was zu sagen. Und dann gehen wir weiter.
Ja, also es geht eher um einige organisatorische Dinge. Und zwar zunächst einmal, ich werde zur Hausordnung nicht so sehr viel sagen. Jetzt, ich meine, da steht einiges drin über das Verhalten. Aber ich denke, wir sind alles erwachsene Leute, einmal das. Und wir sind auch alle Christen. Und so, wir können uns als Leitspruch nehmen, das, was unten im Esssaal auch steht, Heiligkeit ist die Zierde deines Hauses, o Herr. Dass wir uns angemessen hier verhalten. Ja, das Programm selber, wie habt ihr ja die meisten zumindest bekommen. Ich habe es auch noch einmal ausgehängt, wenn wir hier in dem Gang jetzt runtergehen, dann auf der rechten Seite ist so eine Informationspinnwand, da habe ich es hingehängt. Ich werde es auch noch einmal unten an der Rezeption hinhängen, dass wir da einfach, falls wir die Zeit nicht mehr im Kopf haben, da nachschauen können. Was wir beachten sollten, wir müssen uns hier sehr streng an Pausenzeiten halten, was den Aufenthalt draußen, also Aufenthalt nicht unbedingt, aber laut sein draußen angeht. Von 12 bis 14 Uhr ist Mittagsruhe, also nicht was das Lernen angeht, aber was draußen angeht. Ja, wir müssen ja mit unseren Nachbarn schonend umgehen. Wir sind hier sehr viele Leute und das kann die schon stressen. Und abends ab 20 Uhr auch. Also das heißt, wir dürfen trotzdem rausgehen, aber wir dürfen nicht laut sein. Was wir dann nicht tun dürfen, ist irgendwie auf die Schaukel oder solche Dinge. Das zwischendrin würde es gehen, aber ja, morgens ist das Frühstück immer um 8 Uhr. Ja, es wäre auch sehr gut, wenn wir pünktlich alle kommen, weil wir morgens immer mit einer Morgenandacht beginnen. Es wäre schade, wenn wir dann während der Morgenandacht noch da rumlaufen. Ja, die Unterrichtszeiten stehen sonst auf dem Programm drauf. Ich werde jetzt nicht alle aufzählen. Wenn sonst irgendwelche Fragen sind, wenn jemand vielleicht die Bettwäsche vergessen hat oder sonst was, der könnt euch dann an mich wenden. Oder sonst irgendwelche Fragen. Die Heizung läuft. Man muss nur dann eben einstellen, wie man es braucht. Ja. Dann sollte ich noch fragen, wenn jetzt die Kopien nicht gereicht haben vom Römerbrief, wir können noch welche nachmachen. Nur vielleicht könnt ihr euch gleich melden, wer hat keine. Eins, zwei, drei, vier. Etwas höher, das ist ja schlecht. Also hier sind zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Gut, ich werde dann noch Kopien machen, dass wir alle. Ja, die wurden zugeschickt, aber allerdings gestern spät abends. Ja, wer die E-Mails da nicht mehr abgerufen hat, der hat es auch nicht. Und hier ist es auch, denke ich, nicht unbedingt möglich. Also ich werde Kopien machen und spätestens zum Nachmittagsunterricht haben wir die dann. Ja, sonst in Fragen sind, wie gesagt, ich könnte mich gerne fragen, wenn ich antworten kann, werde ich es machen, wenn nicht, werde ich nachfragen. Gut, dann dürfen Sie jetzt anfangen.
Ja, vielen Dank für die Einleitung. Vielen Dank auch für die Zeit der Gemeinschaft, die wir haben dürfen in diesen Tagen. Wir haben es zu tun mit einem der wichtigsten Briefe des Neuen Testaments oder vielleicht mit dem wichtigsten Brief des Neuen Testaments. Er steht nicht umsonst ganz vorne unter der Paulusbriefsammlung. Ich bräuchte dann immer einen Leser. Wir werden immer einen Teil lesen und dann gehen wir auf den Text. Dann kann ich mir etwa auch meine Stimme schonen. Ich werde dann. Ja, ist hier, aber ist ein bisschen. Ich werde versuchen, ein bisschen lauter zu reden oder irgendwie mit der Zeit kommen wir drauf, glaube ich. Jetzt ist der Hall zu groß, glaube ich. Ja, also ich werde also immer jemand aufrufen oder jemand Freiwillige wird einfach immer dann lesen ein Stück und wir werden dann den Text besprechen. Zuerst einige einleitende Dinge zu dem Brief. Es geht um die Christen in Rom. Der Brief ist gerichtet an die Christen in Rom. Man fragt sich, wie diese Leute zum Glauben kamen, denn Paulus selber war dort nicht in Rom gewesen, war bis jetzt noch nicht in Rom gewesen, als er diesen Brief schrieb. Nun, es kamen Leute zu Pfingsten nach Jerusalem, als das Pfingstereignis geschah im Jahre 30 nach Christus, Apostelgeschichte 2, gab es also auch Leute aus Rom dort. Dort kamen also dort Menschen zum Glauben, kamen zurück nach Rom. Andere Leute in Rom sind sonst hinzugezogen nach Rom, also Christen, die dort hinzugezogen sind und dort jetzt wohnen. Und dann gibt es auch ganz einfach viele Zeugen, die nach Rom kamen, Reisende, und so auf diese Weise kam das Evangelium auch auf diese Weise nach Rom, also lange bevor Paulus selber nach Rom kam. Die Christen in Rom, das war nicht eine einheitliche Gruppe. Das muss man wissen, das wird auch sehr klar, wenn man den Brief dann liest. Sie trafen sich in verschiedenen Gruppen. Das merkt man aus Römer 16 dann. Sie trafen sich also in verschiedenen Häusern, waren aber nicht ganz stark voneinander getrennt. Das heißt, man kannte sich untereinander. Es war nicht so, dass sie gar nichts miteinander zu tun hatten. Pflegten also Verbindungen. Und Paulus schreibt nun diesen Brief mindestens aus vier Gründen. Also der Zweck dieses Briefes ist mindestens aus vier Gründen, mit einem vierfachen Zweck. Paulus wollte ja nach Rom, schon lange nach Rom kommen. Paulus wollte Rom besuchen und er will durch diesen Brief seinen Besuch vorbereiten. Das ist das Erste, der eine Zweck. Er will dort die Gemeinde festigen und er will dort mit den Christen zusammen evangelisieren. Er will dann von Rom aus weiterziehen mit ihrer Ausrüstung, Zurüstung und Unterstützung, dann nach Spanien reisen. Also Paulus möchte seinen Besuch dort in Rom vorbereiten. Der zweite Zweck, Paulus will, dass sie wissen, was er für ein Evangelium lehrt. Er möchte eine Zusammenfassung geben von dem Evangelium, das er lehrt. Er führt also die Römerchristen in seine Botschaft ein. Wenn wir also wissen wollen, was hat Paulus eigentlich verkündigt? Was ist das Evangelium, das Paulus verkündigt hat? Im Römerbrief wird es uns systematisch erklärt. Und wenn wir sagen Evangelium, also die gute Botschaft, dann bezieht sich das nicht nur auf die Basislehren, sondern die gesamte Botschaft von Jesus Christus. Alles, was wir im Römerbrief lesen, was jetzt in den Kapiteln 1 bis 15 dargestellt wird, Das ist das Evangelium des Paulus. Das Evangelium, das Gott dem Paulus anvertraut hat. Drittens, der dritte Zweck des Schreibens, er möchte die Judenchristen und die Heidenchristen in Rom zusammenbringen. Also er möchte beitragen zur Einigung der Christen dort, der Gläubigen. Er ringt um ihre Einheit. Es sind hier verschiedener Hintergrund. Und es gibt Probleme zwischen Judenchristen und Heidenchristen. Nicht nur in Rom, aber besonders in Rom. Viertens, vierter Zweck, da war eine Schwester namens Phoebe, die wollte, aus irgendeinem Grund wollte sie nach Rom reisen, und er gibt ihr ein Empfehlungsschreiben mit. Also der Römerbrief ist ein Empfehlungsschreiben für die Schwester Phoebe, jedenfalls das letzte Kapitel, ist das Empfehlungsschreiben dieser Schwester. Er möchte sie den Gläubigen dort empfehlen, möchte, dass sie eine gute Aufnahme findet, dort bei den Christen in Rom. Und vielleicht war sie die Frau, die den Brief dann mitgenommen hat. Oder eine Gruppe von Christen, mit der sie gereist ist und die dann diesen Brief dann überbracht haben. Wann wurde dieser Brief geschrieben? Etwa in dem Jahr 56 nach Christus. Paulus war in der Zeit in Korinth, auf der zweiten Missionsreise. Darauf kommt man, wenn man die Apostelgeschichte liest, das ist ziemlich klar. Wenn ihr möchtet, die Stelle, ich habe es nicht, Apostelgeschichte 20, Vers 3, dort muss es gewesen sein. Apostelgeschichte 20, Vers 3, aber auf der zweiten Missionsreise, es heißt dort in Kapitel 20 von der Apostelgeschichte im Vers 1, nachdem der Aufruhr sich gelegt hatte, rief Paulus die Jünger zu sich, grüßte sie und zog aus, um nach Makedonien zu reisen. Nachdem er jene Landteile durchzogen hatte und sie mit vielem Wort aufgerufen und ihnen Zuspruch gegeben hatte, kam er nach Griechenland, also in die Gegend von Korinth, Achaia heißt dieser Landstrich. Vers 3, als er hier 3 Monate tätig gewesen war, kam er zu dem Entschluss, durch Makedonien zurückzukehren, da die Juden einen Anschlag auf ihn unternahmen. 3 Monate hat er dort in Griechenland verbracht, und in diesen 3 Monaten hat er den Römerbrief geschrieben. Denn nachher hat er den Vorsatz, nach Rom zu kommen. Es kam dann aber nicht gleich dazu. Es kam dann noch eine weitere Missionsreise und so weiter. Was ist der Inhalt? Hier gehen wir einen Überblick über das Thema und den Inhalt des Briefes. Wenn wir den Brief lesen, wenn wir den Brief studieren, merken wir, dass sich etwas, das sollen wir immer machen bei jedem Brief, den wir lesen. Wir lesen den Brief durch, wir lesen ihn nochmal, wir lesen ihn nochmal durch, und wir merken, da gibt es ein Thema. Immer wieder geht es um dieses Thema. Und man merkt sehr bald, es geht um die Gerechtigkeit Gottes. Dieser Begriff kommt sehr oft vor. Wir werden dann in Vers 16 und 17 dann noch darauf zu sprechen kommen. Dort spricht er dann ganz konkret davon. Aber immer wieder geht es um die Gerechtigkeit Gottes. Und am Anfang hat man ein bisschen Mühe, weil wir in unserem Sprachgebrauch das Wort Gerechtigkeit nicht ganz verstehen. Wir gebrauchen heute das Wort Gerechtigkeit in einem viel engeren Sinn, als die Bibel das Wort Gerechtigkeit gebraucht. Gerechtigkeit hat zu tun mit richtig sein, so wie Gott den Menschen sich vorgestellt hat. Recht sein. Der Mensch ist nicht mehr recht seit dem Sündenfall. Wie wird der Mensch gerecht? Also so, wie er sein sollte. Wenn also die Bibel von Gerechtigkeit spricht, dass der Mensch gerecht wird, dann ist es Synonym zu, dass der Mensch gerettet wird. Es geht um das Heil. Wenn wir also hier das Thema die Gerechtigkeit Gottes ist, dann könnten wir auch sagen, das Thema ist das Heil Gottes, die Rettung. Paulus verwendet diese Begriffe fast synonym. Heil, Rettung, das ist das gleiche Wort im Griechischen, Soteria. Heil und Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist ein griechisches anderes Wort, aber er verwendet es, aber der Sinn ist genau der. Ich habe auf die Tafel das geschrieben. Gottes Heil, Gottes Rettung ist gleich die Gerechtigkeit Gottes. Darum geht es. Um das herrliche Heil, das Gott geschaffen hat. Wie Gott den Menschen gerecht macht. Das Heil ist in Jesus Christus. Und jetzt führt der Apostel Paulus diesen Gedanken aus und zeigt das, was das bedeutet. Später im Epheserbrief macht er das noch einmal, aber dann noch ein bisschen weiter, dann spricht er mehr von den Heilsmenschen, von den geretteten Menschen, von der Gemeinde. Also im Römerbrief geht es um das Heil und im Epheserbrief geht es um das Heil, um den geheilten Menschen. Gott und sein Heil stehen im Zentrum. Der König ist gekommen, Jesus Christus. Die Königsherrschaft Jesu Christi hat begonnen mit der Auferstehung Jesu Christi und mit der Himmelfahrt Jesu Christi. Sitzt der König auf seinem Thron. Das Königreich, das ist das Heil Gottes. Unser Heil besteht darin, dass wir wieder unter die Herrschaft Gottes kommen. Der Mensch macht den Sündenfall für sich persönlich wieder rückgängig und bei der Umkehr zu Gott unterstellt er sich wieder Gott, unter die Herrschaft Gottes. Also das Königreich Gottes ist das Heil Gottes. Es besteht also darin, dass wir unsere Auflehnung gegenüber Gott aufgeben und ihn wieder jetzt König sein lassen. Über unser Leben, über alles in unserem Leben. Und in dem Maße, in dem der Mensch, in dem Menschen gerettet werden, heil werden, in dem Maße wird das Königreich Gottes aufgerichtet. In dem Maße wird das Königreich Gottes größer. Also es geht um die Herrschaft Gottes, letztlich. Das Heil Gottes, die Herrschaft Gottes. Und jetzt, wie geht jetzt der Apostel vor? Wie entwickelt er sein Thema? Nun, wir haben hier 5 Schritte. Und ihr könnt auch in der Gliederung, habe ich das am könnt ihr das sehen in der Gliederung und der Einleitung? Habe ich diese 5 Hauptteile? Das sind auch die 5 Schritte, in denen Paulus vorgeht. Also, zuerst, der erste Schritt ist, da spricht er von der Heilsbedürftigkeit des Menschen. Zeigt er, warum der Mensch das Heil braucht. Der Mensch ist heillos. Braucht Heil. Der Mensch ist ungerecht und braucht Gerechtigkeit. Also es geht um die Sünde des Menschen, Kapitel 1 bis 3, bis 3 Vers 20. Die Menschen sind ungerecht und verdienen das Gericht Gottes. Und nachher, im zweiten Schritt, das geht ab Kapitel 3, Vers 21. Im zweiten Schritt zeigt er, wie Gott jetzt seine Gerechtigkeit den Menschen anbietet. Wie Gott den Menschen gerecht macht. Wir können auch sagen, wie Gott den Menschen rettet. Das ist synonym. Gerechtmachung und Rettung des Menschen. Das kann er tun. Gott kann den Menschen seine Gerechtigkeit anbieten und ihn gerecht machen. Weil Jesus Christus das Gericht auf sich genommen hat, das wir verdient hätten. Jetzt kann Gott Gerechtigkeit anbieten, die er dem Menschen schenkt. Eine geschenkte Gerechtigkeit. In Christus Jesus. Und die Bedingung, oder ja, die Art und Weise, wie der Mensch das annimmt, das heißt Glaube. Das wird auch in diesem zweiten Schritt erklärt. Wie also der Mensch die Gerechtigkeit Gottes bekommt, er bekommt sie durch Glauben. Paulus heißt glauben, einerseits überzeugt sein von der Wahrheit der Botschaft und andererseits vertrauen. Also glauben heißt beides. Einerseits überzeugt sein, das ist wahr, das glaube ich. Zweitens vertrauen. Man vertraut dem Messias. Man vertraut Gott, man vertraut sich Jesus Christus an. Im Griechischen ist das Wort das gleiche Wort für Vertrauen und für Glauben. Es ist genau dasselbe Wort. Sogar das Wort Treue ist auch noch das gleiche Wort. Pistis heißt es. Treue, Glauben und Vertrauen. Also der Mensch vertraut auf Jesus Christus, vertraut diese Botschaft. Gott gibt dem Menschen die Gerechtigkeit. Das ist so der zweite Schritt hier. Der dritte Schritt dann, das geht dann bis Kapitel 5, oder? Kapitel 5, Vers Ende ist der zweite Schritt. Kapitel 6 bis 8 ist dann der dritte Schritt. Wenn jetzt jemand die Gerechtigkeit Gottes hat, wenn jemand gerechtfertigt ist, wenn jemand gerecht oder gerecht gesprochen ist, gerechtfertigt ist, gerettet ist, dann möchte sich das auswirken im Leben. Und wie wirkt sich das jetzt im Leben aus? Also der dritte Schritt ist, wie zeigt sich die Gerechtigkeit Gottes im Leben des Gerechtfertigten? Wie zeigt sich das Heil im Leben des geheilten Menschen? Wie wirkt sich das aus? Und es soll sich ja auswirken. Und wie sieht das aus? Wie wird das sichtbar? Das geht von Kapitel 6 bis Kapitel 8. Und dann sind noch zwei Teile. Kapitel 9 bis 11 ist der vierte Schritt. Da geht es vor allem um Israel und wie sich dieses Heil in Bezug auf Israel, auf die Geschichte Israels, wie das Heil zu verstehen ist in Bezug auf die Geschichte Israels. Denn die Juden haben ja Jesus Christus verworfen und deshalb hat Gott Israel verworfen. Und wie sieht das jetzt aus? Ist das jetzt gänzlich verworfen? Gibt es noch eine Zukunft für das Israel des Alten Testaments? Und wie stehen jetzt die Heiden zu Israel? Eine sehr wichtige Frage, die auch heute sehr aktuell ist. Wir werden da uns Zeit nehmen dafür. Und der fünfte Schritt, der fünfte Teil ist dann gibt es sehr viele Hilfen für das praktische Leben. Es geht dann um das Verhalten in ganz konkreten Dingen, das Verhalten der gerechtfertigten Menschen. Wie sieht das Verhalten aus? Und es geht immer wieder um die Liebe in diesen Kapiteln 12, 13, 14, 15. Das werden wir sehen. Also das Verhalten der im Heil stehenden Menschen. So haben wir dann also, das geht von Kapitel 12 bis Kapitel 15 in der Mitte, Kapitel 15, Vers 13. Und am Ende ist dann noch ein Schlussteil, der ist so ähnlich wie der Anfangsteil. Der Anfangsteil, die Einleitung, ist in Kapitel 1 die erste Hälfte und der Schlussteil ist Kapitel 15, die zweite Hälfte und Kapitel 16. Und wenn ihr bei der Gliederung schaut, ja gut, ich habe es in der Gliederung nicht so, doch, ich glaube, ich habe es sogar hingeschrieben. Das Thema, das geht immer wieder um den Missionsgedanken, oder? In der Einleitung, Kapitel 1, ist der Missionsgedanke da und in Kapitel 15 ist auch der Missionsgedanke da und dann kommen einige Grüße. Das Anliegen des Apostels Paulus, die Mission. Also das ist so ein ganz grober Überblick über diesen Brief. Es kommen da viele Begriffe vor und ich sollte vielleicht hier ein paar Begriffe herausnehmen, bevor wir beginnen zu lesen, damit wir es dann ein bisschen leichter haben. Von einem Begriff habe ich schon gesprochen, der Begriff Gerechtigkeit. Da gibt es noch einen anderen Begriff, das ist der Begriff Ungerechtigkeit. Das ist Sünde. Sünde ist Ungerechtigkeit. Das ist für uns auch ein bisschen ungewohnt, oder? Wir denken bei Ungerechtigkeit, ja, der hat, die Kinder sagen, der hat zwei Äpfel bekommen, ich habe nur einen Apfel bekommen. Das ist ungerecht, ja. Das ist auch Ungerechtigkeit, ja. Aber Ungerechtigkeit ist größer. Alles nicht recht sein vor Gott ist Ungerechtigkeit. Und die Sünde ist die Ungerechtigkeit. Sündiges Handeln ist Ungerechtigkeit. Wir können das also synonym setzen. Wenn er von ungerecht spricht, heißt sündig. Also gerecht, ungerecht, das steht einander gegenüber. Oder Leben und Tod kommen sehr oft vor. Oder ich muss sagen, Tod und Leben, diese Reihenfolge. Die Folge der Sünde ist der Tod. Die Folge der Rettung ist Leben. Wenn Gott den Menschen rettet, gibt er ihm Leben. Das Gericht bringt den Tod, das Heil bringt das Leben. Dann haben wir den Begriff Gesetz. Kommt auch sehr oft vor. Das Gesetz ist der Maßstab, an dem gemessen wird, was Sünde ist. Und was Heiligkeit ist. Beides. Das Gesetz ist der Maßstab, da wird die Sünde gemessen und die Heiligkeit gemessen. Gerechtigkeit ist also die Heiligkeit Gottes gemessen an dem Maßstab des Gesetzes. Gott ist heilig, das heißt, er ist gerecht, oder so muss ich sagen, Gott ist gerecht, das heißt, er ist heilig, entsprechend einer Linie, eines Maßstabes. Und der Maßstab, das ist das Gesetz Gottes. Und der Mensch soll jetzt auch so gerecht werden, entsprechend diesem Maßstab. Und der Maßstab ist das Gesetz Gottes. Es gibt Christen, die meinen, das Gesetz ist nicht wichtig. Es gibt Christen, die sagen, das Gesetz ist alles vorbei, hat mit uns nichts zu tun. Das Gesetz ist aber sehr wichtig. Das Gesetz ist ja ein Maßstab, ist eine Richtlinie. Das Gesetz kann mich nicht retten, aber das Gesetz ist wichtig. Sagt mir, was Gott gefällt und was Gott nicht gefällt, oder? Die Bibel nennt, wenn die Bibel von Gesetz spricht, muss man immer achten, was meint sie jetzt? Einmal spricht die Bibel von Gesetz und sie meint die 10 Gebote. Dann spricht einmal die Bibel die Gesetze und sie meint die Bücher Mose. Einmal spricht sie vom Gesetz und sie meint das ganze Alte Testament. Und ein anderes Mal spricht sie vom Gesetz und sie meint das ganze Wort Gottes. Das, je nachdem, in welchem Zusammenhang das Wort vorkommt, muss man Acht geben. Das Gesetz hat aber die Zusammenfassung des Gesetzes ist das erste Gesetz, das erste Gebot, die Liebe. Die Liebe ist die Zusammenfassung von dem gesamten Gesetz Gottes. Die Liebe zu Gott und die Liebe zum Nächsten. Und die Liebe zu Gott und die Liebe zum Nächsten, diese beiden werden wieder zusammengefasst in der Liebe zu Gott. Denn wenn ich Gott liebe, dann liebe ich auch den Nächsten. Also die Summe des ganzen Gesetzes ist die Liebe. Und um die geht es. Deshalb spricht Römer 12 bis 15 immer wieder von der Liebe. Um die geht es überhaupt in unserem Leben dann auch. Es geht um die Liebe. Dass die Liebe wieder zum Vorschein kommt. Und wenn ein Mensch gerettet wird, was macht Gott mit der Liebe? Was tut Gott, wenn ein Mensch gerettet wird? Die Liebe Gottes wird ausgegossen in das Herz des Menschen. Wenn ein Mensch heil wird, dann gießt Gott seine Liebe in den Menschen. Dann wird der Mensch gesund. Wir kommen noch drauf. Ich möchte nur jetzt einfach diese Begriffe klären. Also das Gesetz ist der Maßstab und die Gerechtigkeit ist die Heiligkeit gemessen an diesem Maßstab. Heiligkeit wiederum, das Wort heilig hat zu tun mit rein. Oder heilig ist rein und heilig ist für Gott gewidmet. Gott zugeordnet. Alles, was Gott zugeordnet ist, ist heilig. Und nur reine Dinge können Gott zugeordnet werden. nicht schmutzige. Deshalb ist Heiligkeit, hat zu tun mit Reinheit und mit Gott geweiht sein oder Gott zugeordnet sein und abgesondert von dem Bösen natürlich. Das sind so Begriffe, die immer wieder vorkommen. Es ist wichtig, dass man darüber nachdenkt. Also wenn wir jetzt gesprochen haben von Rettung, ich habe es hier an die Tafel geschrieben. In Bezug auf die Sünde und auf die Ungerechtigkeit ist die Rettung eine Rechtfertigung. Ich werde gerecht gemacht. In Bezug auf den Tod, der mir droht, ist die Rettung Leben. Also Gott rettet den Menschen aus der Ungerechtigkeit, indem er ihn rechtfertigt und dann wird er gerecht. Gott rettet den Menschen aus dem, was ihm droht, der Tod, der ewige Tod. Er rettet ihn und dann wird der Mensch erneuert, bekommt Leben, wird von Neuem geboren, bekommt ewiges Leben, beginnt also ewig zu leben. In dem Moment, wo der Mensch gerettet wird, beginnt er ewig zu leben. Beginnt das ewige Leben. Er bekommt das Leben Gottes. Das sind diese Begriffe. Also in Bezug auf die Ungerechtigkeit und Sünde ist die Rettung eine Rechtfertigung, eine Gerechtmachung. Und in Bezug auf den Tod ist die Rettung das Lebendigmachen. Und dann gibt es noch einen ganz wichtigen Begriff, das ist der Begriff Gnade. Bin ich zu schnell? Geht's? Hebt die Hand, oder meldet euch, wenn es zu schnell ist. Da gibt es noch einen Begriff, Gnade. Gnade ist Gottes Einstellung, die aus seiner Liebe herauskommt. Gnade hat zu tun mit Geschenk, mit Gabe, dass Gott etwas gibt, unverdientermaßen, und hat zu tun mit Liebe. Das Wort im Hebräischen ist verwandt mit Güte, Liebe. Also Gnade ist die Einstellung Gottes, die aus seiner Liebe herauskommt, aus seiner Liebe hervorgeht, seine liebevolle Einstellung zum Menschen, die ihn aus und Liebe ist immer unverdient. Eigentlich braucht man, wenn ich Liebe sage, dann braucht man gar nicht mehr unverdient sagen, denn Liebe ist immer unverdient. Liebe kann man sich nie verdienen. Das ist das Wesen der Liebe, dass sie nicht rechnet, oder? Ja, Liebe kann man sich nie verdienen, dann ist es nicht Liebe. Wenn Gott den Sünder liebt, dann unverdient. Und er will ihn retten aus Liebe. Und jetzt diese Gnade, wie äußert sie sich, diese Gnade? Also wenn jetzt der Mensch als Sünder vor Gott steht, dann bekommt der Mensch Vergebung. Dann äußert sich die Gnade in Form von Vergebung. Gott vergibt ihm die Schuld. Und nachher, wenn der Mensch Vergebung schon hat, dann braucht er weiterhin Gnade. Denn der Mensch ist schwach und er braucht Kraft. Dann äußert sich die Gnade in Form von Kraft. 2. Korinther 12, Vers 9. Meine Gnade reicht aus für dich, denn meine Kraft kommt in der Schwachheit zur Vollendung. An der Stelle, wo du schwach bist, da kommt meine Kraft zur Vollendung. Ich gebe dir Gnade. Und er spricht davon Kraft. Zuerst spricht er von Gnade. Meine Gnade reicht aus. Du bist schwach. Bitte, da ist meine Kraft. Ist genug Kraft da. Das heißt, die Gnade äußert sich für den Menschen als Kraft. Der Mensch ist ja beides. Der Mensch ist sündig, deshalb braucht er Vergebung. Die Gnade in Form von Vergebung. Der Mensch ist schwach, deshalb braucht er die Gnade in Form von Kraft. Das sind die zwei Probleme des Menschen, die begegnen wir in Römer 8, Römer 7, 8 und so weiter. Der Mensch ist sündig und der Mensch ist schwach. Die großen Probleme, die wir haben, sind genau die beiden. Schwach in jeder Hinsicht. Im Hebräischen heißt der Enosh, gibt es zwei Wörter für Mensch. Enosh heißt der Schwache. Der Schwache. Der Mickrige. Ja. Und da braucht also der Mensch beides. Für seine Sünde braucht er Vergebung und für seine Schwachheit braucht er Kraft. Und das ist die Gnade. Deshalb sprechen wir so viel von Gnade, deshalb beten wir so viel, deshalb beten wir, Herr, schenk mir Gnade. Was meinen wir? Ja, schenk mir Hilfe, die sich äußert in Kraft. Gut, das waren jetzt einige Begriffe. Es gibt noch mehr, aber ich denke, das ist jetzt genug. Die Stunde geht bis um 12, ist das richtig? Sollen wir Pause dazwischen machen? Nicht unbedingt. Seid ihr noch recht fit? Seid ihr noch voll dabei? Ja? Gut, Vormittag ist es ja kein Problem, Nachmittag ist es nicht größer. Gut, dann machen wir weiter. Würde jemand von uns die Verse 1 bis 7 lesen? Und immer, wenn es geht, bitte ja immer nach dieser Vorlage von der Janssen-Übersetzung. Das ist meine Vorlage und möchte gern, dass wir daraus lesen. Danke. Wir haben hier also den ersten Teil des Briefeinganges, das ist der Gruß. Paulus beginnt jeden Brief mit einem Gruß. Zuerst stellt er sich selber vor, der grüßt, also zuerst Paulus, leibeigener Knecht Jesu Christi. Paulus heißt der Kleine. Interessant, dass seine Eltern haben ihn den Kleinen genannt. Das ist aber sein Beiname. Ursprünglich haben ihn die Eltern genannt Saul. Saul wahrscheinlich deshalb, weil sie den König Saul, den ersten König Israels vielleicht, war ihnen wichtig. So hat er also den gleichen Namen wie der erste König Israels. Aber man hatte üblicherweise einen Beinamen, hier ein lateinischer Beiname, der Saul ist ein hebräischer Name, Paulus ist ein lateinischer oder eigentlich ein latinisierter griechischer, ich muss so sagen, ein griechischer Name, ein Paulos auf Griechisch, ist die griechische Form des lateinischen Namens. Es war ein lateinischer Name, Paulus der Kleine. Es kommt aus dem Lateinischen. Also, Paulus, er stellt sich vor als leibeigener Knecht. Hier ist in vielen Übersetzungen heißt es einfach Knecht, aber wir sollen doch nicht vergessen, dass das Wort Doulos heißt. Und ein Doulos im Griechischen ist ein Sklave. Einer, der einem Herrn gehört, ein Leibeigener. In diesem Sinne also sollten wir schon lesen, ein leibeigener Knecht Jesu Christi. Nur hier und in Philipper 1 und in Titus 1 nennt er sich so. Ansonsten stellt er sich nicht so vor. Interessant. Hier will er betonen, ich bin ein Knecht, ich gehöre meinem Herrn, ich bin im Besitz meines Herrn, ich bin ein Sklave. Und das bedeutet aber nicht Unterdrückung, denn mein Herr ist ein Herr, der mich liebt. Es geht einfach darum, dass er betonen möchte, schau, im Christentum geht es darum, dass wir Leibeigene sind. Es geht darum, dass Jesus Christus alle Herrschaft gehört. Wir vergessen das manchmal als Christen, dass wir Leibeigene sind. Dass unser Leib gehört, wir wollen unseren Leib ihm zur Verfügung stellen. Hier also speziell dieses Wort Doulos. Dann stellt er sich vor als gerufener Apostel. Gerufen, es sollte nicht heißen berufen. Bei dem Wort berufen schwingt eine Bestimmung mit. Das ist aber hier gar nicht gemeint. Gott hat ihn einfach gerufen. Gott hat gerufen, Paulus. Das wird betont. Paulus musste antworten auf den Ruf. Erst dann konnte Gott ihn in den Dienst stellen. Hätte Paulus Nein gesagt, hätte er ihn nicht in den Dienst stellen können. Es beginnt alles mit einem Ruf. Gott rief den Paulus. Paulus musste sich entscheiden, ob er Ja oder Nein sagt. Wenn er Ja sagt, dann kann Gott ihn in den Dienst nehmen. Also er betont, dass Gott ihn gerufen hat, abgesondert für die gute Botschaft. Paulus ist ein Apostel. Apostolos heißt ein Sendbote. Das heißt, er ist Missionar, nicht Missionar einer Gemeinde. Nein, denn Paulus hat keine Gemeinde ausgesandt. Keine Gemeinde, nirgendwo lesen wir in der Bibel, dass Paulus von einer Gemeinde ausgesandt wurde. Auch nicht von Antiochien. Ihr könnt nachlesen, in Apostelgeschichte 13. Steht genau da, wer ihn ausgesandt hat. Ausgesandt vom Heiligen Geist. Paulus verstand sich als einer, der vom Heiligen Geist ausgesandt war. Er war nicht menschenverantwortlich, er war dem Heiligen Geist oder dem Geist Christi, dem Herrn, verantwortlich. Hier sagt er ein Apostel Jesu Christi. Das heißt, er hier sagt einfach gerufener Apostel. Es kommt dann klar heraus, dass es ein Apostel Jesu Christi ist. Also Apostel, ein Sendbote, der seinem Herrn verantwortlich ist. Ein Apostolos, das ist einer, der ist unterwegs. Das ist das Kennzeichen eines Apostolos. Er ist unterwegs. Und er ist für seinen Herrn unterwegs. Er ist nicht fest an einem Ort. Er wird herumgeschickt, herumgesandt. Und der Herr sendet. Natürlich hat er Gemeinschaft mit Geschwistern in Antiochien und aber auch sonst an anderen Orten und hat ihnen immer wieder Bericht gegeben, das ist klar. Aber der Herr war der Chef, der Herr hat ihm seinen Auftrag gegeben. Abgesondert für die gute Botschaft, abgesondert, von der Welt herausgeholt, heißt das. Speziell zugeordnet für diesen Dienst. Und wir dürfen uns auch so verstehen, wenn ich so, ich darf manchmal was einstreuen, so, weil das auch ganz wichtig ist für uns. Wir dürfen uns auch so verstehen, dass Gott uns herausholt aus der Welt für einen Dienst. Der Dienst ist dann vom Herrn zugeordnet, der ist dann verschieden. Bei Paulus war es dieser Dienst, aber wir sind abgesondert von dem üblichen Leben, dem Leben dieser Welt, abgesondert für die gute Botschaft, sagt Paulus hier. Für die gute Botschaft, Euangelion. Eu heißt gut und Angelia ist die Botschaft, also die gute Botschaft Gottes. Und die gute Botschaft ist das ganze Wort Gottes. Alles, was Gott verkündigt, was Gott geoffenbart hat über seine Wege und seinen Willen. Abgesondert für die gute Botschaft, die er zuvor durch seine Propheten in heiligen Schriften verhieß. Was ist das jetzt für eine Botschaft? Nun, es ist eine Botschaft, die schon im Alten Testament verheißen wurde, durch die Propheten, schon bevor der Herr Jesus Christus kam, in heiligen Schriften, das sind die heiligen Schriften, die wir auch kennen aus dem Alten Testament. Diese Botschaft ist also durch die Propheten schon verheißen worden und weiters, Vers 3, und seinen Sohn betrifft. Das ist eine Botschaft, die betrifft seinen Sohn. Das heißt, der Inhalt dieser Botschaft ist der Sohn. Letztlich geht es darum, wir verkündigen ihn, Jesus Christus. Also das ist ganz wichtig. Die Botschaft des Paulus war eine Person. Und Paulus war davon überzeugt, dass das genau das ist, was alle Menschen brauchen. Diese Person, Jesus Christus. Und das ist das, was wir als Christen brauchen. Wir brauchen eine enge Beziehung zu dieser Person, Jesus Christus. Ein paar Bibelstellen, die das erhärten, was ich gesagt habe. Ich nenne nur die Stellen, ich lese sie schnell vor und dann, ihr müsst sie nicht aufschlagen. 1. Korinther 1, Vers 23 und 24. Wir verkündigen Christus, den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit. Denen aber, die Gerufene sind, Juden und Griechen, verkündigen wir Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Wir verkündigen Christus. Zweimal sagt er es hier. Das ist unsere Botschaft. 1. Korinther 2, Vers 2. Ich entschied mich unter euch, nichts anderes zu wissen als nur Jesus Christus und diesen als Gekreuzigten. 1. Korinther 2, Vers 2. Apostelgeschichte 17, Vers 3. Er hat ihnen dargelegt, Der Gesalbte musste leiden und auferstehen von den Toten. Und dieser ist der Gesalbte Jesus, der die Botschaft ist, die ich euch unterbreite. Das kommt nicht bei jeder Übersetzung raus, was ich jetzt gelesen habe. Aber dort sagt er, in Apostelgeschichte 17, Vers 3, sagt er ist die Botschaft, die ich verkündige. Er ist die Botschaft. Nicht über ihn rede ich, sondern er selber als Person ist die Botschaft. Ich lese nochmal vor. Apostelgeschichte 17, Vers 3. Es musste der Gesalbte leiden und auferstehen von den Toten. Und dieser ist der Gesalbte, Jesus. Der ist die Botschaft, die ich euch unterbreite. Er ist es, den wir verkündigen. Er ist es, der, den ich verkündige. Die Botschaft, die ich euch unterbreite. Das gleiche in Apostelgeschichte 17, Vers 23. Genau der gleiche Ausdruck. Der also, dem ihr, ohne ihn zu kennen, nun verehrt, der ist die Botschaft, die ich euch unterbreite. Er ist die Botschaft. Das waren nur die Stellen, damit ihr, wo das also auch betont wird, dass die Botschaft, die Paulus verbreitet hat, also eine Person ist. Und das ist auch unsere Botschaft. Das ist wichtig. Unsere Botschaft sind nicht irgendwelche Lehren, sondern unsere Botschaft ist eine Person. Weiter. Römer 1, Vers 3 in der Mitte. Der geboren wurde aus dem Samen Davids nach dem Fleisch. Also Jesus Christus wurde geboren aus der Nachkommenschaft, Same ist die Nachkommenschaft, aus dem Samen Davids nach dem Fleisch. Nach dem Fleisch heißt hier nach der natürlichen Abstammung. Der Begriff Fleisch wird verschieden gebraucht in der Bibel. Hier Fleisch im Sinne von natürlicher Abstammung. Geboren, also von David abstammend, geboren aus dem Samen Davids nach natürlicher Abstammung, als Mensch geboren, ohne Sünde und so weiter. Aus dem Samen Davids. Also aus dem Königsgeschlecht. Aus dem jüdischen Königsgeschlecht kommt er. Maria war aus dem Samen Davids und Josef war übrigens auch aus dem Samen Davids. Die waren beide aus dem Samen Davids. Jesus ist ja nicht von Josef ab, stammt ja nicht von Josef ab, aber er stammt von Maria ab und über Maria stammt er von David ab. Nach dem Fleisch. Vers 4, der mit der Auferstehung der Toten herausgestellt wurde als Sohn Gottes in Kraft nach dem Geist der Heiligkeit, Jesus Christus, unseren Herrn, den verkündigt er. Die Botschaft, die seinen Sohn betrifft, Jesus Christus, unseren Herrn. Jetzt wird der Name genannt, erst jetzt. Der Sohn heißt Jesus Christus und er ist unser Herr. Im Griechischen ist es betont, Jesus Christus, unser Herr. Also nochmal Vers 4, der mit der Auferstehung der Toten herausgestellt wurde als Sohn Gottes in Kraft. Was heißt das? Mit der Auferstehung wurde er herausgestellt als Sohn Gottes in Kraft. An einer anderen Stelle sagt der Apostel Paulus, dass die Auferstehung war in einem gewissen Sinn eine Zeugung. Apostelgeschichte 13, Vers 33 bis 34. Da lesen wir Apostelgeschichte 13, Vers 33 und 34. Dort sagt Paulus zu den Juden dort in der Synagoge, Gott hat diese Verheißung für uns, ihre Kinder, zur Erfüllung gebracht, indem er Jesus zur Auferstehung brachte, also Jesus auferweckte. Wie auch im zweiten Psalm geschrieben ist, du bist mein Sohn, heute habe ich dich geboren. Wann hat Gott den Sohn geboren? Paulus sagt es hier. Psalm 2, heute habe ich dich gezeugt und geboren eigentlich, im Griechischen beides, gezeugt und geboren. Gott hat beides getan. Gott hat also einen Sohn gezeugt und geboren. Wann hat er das getan? Nun, es steht hier. Er hat ihn zur Auferstehung gebracht, wie im zweiten Psalm geschrieben steht, du bist mein Sohn, heute habe ich dich geboren. Dass er ihn zur Auferstehung von den Toten brachte, als einen, der hinfort nicht zur Verwesung zurückkehren sollte, hat er so gesagt, ich werde euch die heiligen Gnadenerweisungen Davids geben. Das ist ein Zitat aus Psalm 16. Also, hier, ich wollte nur das belegen, dass die Zeugung, ja, zum Sohn, das geschah letztlich in der Auferstehung. Dann natürlich zuerst in Maria, das ist klar. Zuerst musste er überhaupt Mensch werden. Aber fertig war das, als er aus den Toten auferstand. Ja. Begonnen hat es sozusagen, er wurde zuerst Mensch durch Maria. Da kam der Sohn Gottes, aber dann ist er aus den Toten auferweckt worden. Und dann hat er sich als dieser Sohn Gottes erwiesen. Er hat sich herausgestellt als Sohn Gottes in Kraft. Mit der Auferstehung aus den Toten ist er als Sohn Gottes in Kraft bewiesen worden, herausgestrichen worden. Vers 5. Durch ihn oder durch den wir Gnade und Apostelschaft empfingen, durch den wir Gnade und Apostelschaft empfingen. Paulus, es ist hier nicht ganz klar, was meint er mit wir? Er spricht ja zuerst nur von sich selber. Er müsste ja sagen, durch den ich Gnade und Apostelschaft empfangen habe, oder? Aber er sagt hier wir, und es kann sein, dass er meint, wir alle haben in einem gewissen Sinn die Apostelschaft, wir sind alle in einem gewissen Sinn Missionare. Jeder Christ ein Missionar und jeder Nichtchrist ein Missionsfeld, in einem gewissen breiteren Sinn. Könnte so verstanden sein, ist nicht ganz klar. Aber da hat er recht, oder? Wir sind alle in einem gewissen Sinne Missionare. Und dann, durch den wir Gnade und Apostelschaft empfingen, zum Gehorsam des Glaubens für seinen Namen. Das heißt, um den Gehorsam des Glaubens aufzurichten für seinen Namen, oder? Dass Menschen zum Gehorsam des Glaubens kommen für seinen Namen. Das heißt, wozu war Paulus Apostel? Er war Apostel, damit die Menschen gehorsam werden. Und gehorsam werden sie, wenn sie glauben. Gehorsam werden sie, wenn sie zum Glauben an Jesus Christus kommen. Zum Gehorsam des Glaubens für seinen Namen. Und wir werden gehorsam. Wozu werden wir gehorsam? Für Jesus werden wir gehorsam. Für seinen Namen heißt für seine Person. In der Bibel steht der Name für die Person. Also wir sind zum Glaubensgehorsam gekommen, oder? Wir sind gehorsam geworden. Das war die erste Aktion des Menschen. Das ist die erste Aktion des Menschen, um wieder in die richtige Stellung zu kommen. Er wird gehorsam. Wie wird er gehorsam? Indem er sich bekehrt. Die Bekehrung, also indem er umkehrt und gläubig wird. Durch diesen Schritt beginnt der Mensch wieder gehorsam zu werden und macht den Sündenfall Adams für sich persönlich rückgängig sozusagen. Kommt wieder zurück in den Gehorsam Gottes. Also wenn wir Menschen das Evangelium weitersagen, dann sollen wir nicht sagen, du, wäre das nicht eine Option, gläubig werden? Wäre das nicht was für dich? Wäre doch schön, oder? Nein, Gott verlangt das von dir. Du bist nämlich für Gott geschaffen. Du wirst erst wirklich wieder richtig Mensch und für Gott das, was du sein solltest, wenn du zum Glauben kommst. Werde doch gehorsam. Du bist jetzt ungehorsam, wenn du Jesus Christus nicht annimmst. Also der Glaubensgehorsam hier. Zum Gehorsam des Glaubens für seinen Namen. Unter allen Heiden. Das ist Paulus sein Dienst. Er hat das Anliegen und Gott hat ihm das Anliegen gegeben. Er soll dazu sehen, dass alle Heiden, alle Menschen, hier besonders die Menschen unter den Völkern, nicht nur die Juden, die Menschen unter den Völkern, dass sie zurückkommen in den Glaubensgehorsam. Unter allen Heiden, also allen Völkermenschen, könnte man sagen, oder unter allen Menschen, die von den Völkern sind. Unter denen auch ihr seid. Ihr gehört auch dazu. Er schreibt hier an die Christen in Rom. Und die Christen in Rom bestanden zu einem guten Teil aus Menschen aus den Völkern. Das heißt, sie waren nicht Juden. Ein Teil davon waren Juden, aber ein großer Teil waren nicht Juden. Unter denen auch ihr seid, gerufene Jesu Christi. gerufene Jesu Christi. Ein interessanter Titel. Er nennt die Gläubigen hier gerufene Jesu Christi. Da muss man ein bisschen das Wort, was heißt das? Es heißt hier nicht Berufene, denn es ist einfach einmal zuerst einmal ein Ruf. Gott ruft den Menschen, und wenn Gott den Menschen ruft, dann ist das eine Einladung. Das ist wie bei einem Hochzeitsfest, wo der Herold ausgeht und ruft die Leute, kommt zur Hochzeit. Und er ladet sie ein. Ja, eine gewisse Gruppe von Menschen, der Einlader. Ja, in Österreich sagen wir der Hochzeitslader. Das ist der einlädt. Ja, der lädt die Leute ein, kommt zur Hochzeit. Ja, Paulus ist so einer. Er ruft die Leute. Gott ruft durch ihn. Und wenn dann die Menschen kommen, es kommen ja nicht alle. Einige lehnen ab oder viele lehnen ab. Aber die dann kommen, das sind dann die geladenen Gäste. Die Gerufenen, also Rufen und Einladen ist im Griechischen genau das gleiche Wort. Kalein heißt das. Und wenn er hier spricht von Gerufene Jesu Christi, dann sagt er, ihr seid im speziellen Sinn Gerufene, ihr seid die geladenen Gäste, weil ihr seid gekommen auf den Ruf. Also diejenigen, die auf den Ruf antworten, freiwillig antworten, das sind dann die Gerufenen im engeren Sinne, das heißt die geladenen Gäste. Die anderen, die nicht gekommen sind, die wurden zwar gerufen, aber sie sind nicht die geladenen Gäste, denn sie sind nicht da. Also in diesem Sinne seid ihr, die Christen in Rom, gerufene Jesu Christi. Es gibt also zwei Arten von Leuten, die gerufen werden. Die einen werden gerufen und lassen den Ruf vorübergehen und sind keine Gerufenen mehr, oder? Sie sind nicht gekommen, sie sind keine geladenen Gäste. Die anderen, die lassen sich rufen, kommen und sind dann die Gerufenen in engeren Sinne. Ich bin ein Gerufener. Aber jetzt dürfen wir nicht übersetzen Berufener. Und leider haben viele Übersetzungen berufen übersetzt. Denn der Deutsche versteht was anderes unter dem Wort berufen als der Grieche und als der Engländer. Der Engländer hat nämlich gar kein Wort für berufen. Der sagt einfach called. Das heißt, das deutsche Wort berufen ist hier ein unglückliches Wort. Denn bei Berufen schwingt so etwas mit, wie wenn man, ich bin einfach berufen worden, das ist, ich bin dazu bestimmt worden. Nein, darum geht es nicht. Es geht nicht darum, dass wir dazu bestimmt worden sind, sondern es geht darum, dass wir eingeladen wurden, dann sind wir gekommen und jetzt sind wir geladene Gäste. Jetzt sind wir wer? Jetzt sind wir wer Besonderer? Eben Gerufene. Deshalb sollte man hier in der Bibel, wenn man hier beruft, wenn Berufene steht, dann sollte man aus dem B ein G machen. Da hat Bruder Janssen ganz recht in der Übersetzung, dass er das überall gerufen übersetzt hat. Allen Geliebten Gottes, die in Rom sind, Vers 7. Allen Geliebten Gottes, die in Rom sind. Vers 7 am Anfang. An diese Leute ergeht der Brief, an alle Geliebte Gottes in Rom. Seht ihr, er schreibt nicht an die Gemeinde Gottes in Rom. Er schreibt nicht so wie im Thessalonicher Brief, an die Gemeinde der Thessalonicher. Nein, er schreibt an alle Geliebten Gottes in Rom. Das heißt, oder daraus können wir schließen, ja, dass sie nicht als eine homogene Gruppe da waren, sondern dass es viele Gruppen gab. Das heutige Gemeindeverständnis ist ohnehin ein bisschen anders als im Neuen Testament. Im Neuen Testament werden alle Gläubigen als Gemeinde verstanden. Alle Gläubigen von Thessalonik sind die Gemeinde Gottes in Thessalonik. So, das ist ein bisschen verloren gegangen heutzutage, weil wir so viele Richtungen und Denominationen haben und so weiter. Das ist auch ziemlich schwierig geworden heute. Aber hier ganz klar, allen Geliebten Gottes, an die ist der Brief gerichtet, an alle Geliebten Gottes, die in Rom sind. Sie sind Geliebte im speziellen Sinn. Da haben wir wieder Geliebte im speziellen Sinn. Alle Menschen der Welt sind geliebt, oder? Denn Gott liebt alle Menschen. Gott möchte alle retten, weil er alle liebt. Aber die sich retten lassen, sind Geliebte im engeren Sinn, sind in spezieller Weise Geliebte. Die Frau, die du geheiratet hast oder heiraten wirst, ist in spezieller Weise eine Geliebte. Hier also ein ganz schöner Titel für die Gläubigen. Geliebte Gottes, die in Rom sind. Den gerufenen Heiligen. Gott hat sie eingeladen, jetzt sind sie gekommen, jetzt sind sie speziellerweise gerufene Heilige. Heilige, weil sie aus der Welt herausgenommen wurden. Sie sind also gereinigt worden durch das Blut Jesu Christi. Jetzt sind sie rein. Und sie sind zugeordnet für Gott, sind gewidmet für Gott. Sie haben ihr Leben jetzt Gott gegeben. Der bestimmt jetzt und für den sind sie jetzt da. Deshalb heißen sie Heilige. Wir haben das auch ein bisschen, weiß nicht, sagt ihr Heilige zu den Gläubigen? In vielen Kreisen, in Amerika habe ich so mal begegnet, da hat man so wie ganz natürlich gesprochen, the saints, die Heiligen. Aber hier in Deutschland, wir verwenden das fast nicht, oder? Aber das ist schön, das sollte man verwenden. Treffen wir uns als die Heiligen. In Österreich gibt es einen Feiertag aller Heiligen. In Deutschland ja auch, oder? Gibt es aller Heiligen? Dann haben wir immer gesagt, ich glaube, es ist unser Tag. Unser Tag. Alle Heiligen. Also, die grüßt er, die geliebten Gottes, die in Rom sind, die gerufenen Heiligen. Und womit grüßt er sie? Jetzt kommt das Grußwort. Gnade sei euch zuteil. Und Friede. Interessant. Zwei wichtige Begriffe. Gnade und Friede. Gnade heißt Charis. Kommt vom Griechischen. Und Friede, das ist der hebräische Gruß. Shalom. Er bringt den griechischen Gruß. Der heißt, in der Welt heißt der griechische Gruß Chairein. Freut euch. Und die Christen haben dann einfach aus Chairen haben sie Charis gemacht. Das ist ganz ähnlich, ganz verwandt. Gnade, er grüßt mit Gnade und er grüßt mit dem hebräischen Gruß Shalom. Gnade und Friede. Im griechischen Eirene. Gnade und Friede. Und das sind genau die zwei Dinge, die der Mensch braucht, um gerettet zu werden. Und nachdem er gerettet worden ist, braucht er sie noch einmal. Gnade und Friede braucht der Mensch, weil er nicht gerettet ist. Deshalb braucht er Vergebung, oder? Gnade in Form von Vergebung. Und Friede braucht er, weil ein Kriegszustand vorhanden ist, weil er in Feindschaft steht gegen Gott. Da muss Friede hergestellt werden. Aber nachdem man jetzt Gnade hat durch die Vergebung und Friede hat durch die Rechtfertigung, braucht man weiterhin Gnade und braucht man weiterhin Friede. Und zwar ganz, ganz im praktischen Sinn. Wir brauchen das auch. Jeden Tag brauchen wir Gnade. Das heißt, weil wir schwach sind, brauchen wir Kraft und Hilfe von Gott. Und das Zweite ist, weil wir oft unruhig sind, brauchen wir Friede. Wir brauchen Wohlergehen. Das Wort Friede, da schwingt viel mit. Im Hebräischen Shalom heißt Wohlergehen, Gedeihen in jeder Hinsicht. Das ist Shalom. Ich wünsche dir Gedeihen in jeder Hinsicht. Das heißt, wenn du jemandem sagst Shalom, dann wünschst du ihm, dass er wirklich Gedeihen hat, im Geistlichen, dass es ihm gut geht, auch gesundheitlich, dass es ihm gut geht. Das ist das Grußwort, Gnade und Friede. Aber nicht nur für Gnade und Friede von irgendwoher, sondern Gnade und Friede von Gott, da ist die Quelle. Da kommt die Gnade und der Friede her. Von Gott, unserem Vater, und nicht nur von Gott, und von dem Herrn Jesus Christus. Von dem Herrn, Jesus Christus, er ist der Herr, dem wir jetzt dienen. Sehr schöner Briefbeginn. Jetzt noch, lesen wir noch die Verse 8 bis 17. Kann jemand vorlesen? Danke. Jetzt kommen in den Versen 8 bis 15 also persönliche Mitteilungen und sein missionarisches Anliegen. Zuerst danke ich meinem Gott. So fängt er an. Zuerst danke ich meinem Gott. Darum geht es immer wieder. Und zwar durch Jesus Christus. Alles, was unsere ganze Beziehung zu Gott besteht, immer durch Jesus Christus. Und Paulus betont das oft in seinen Briefen. Immer wieder kommt es zum Ausdruck. Alles, die ganze Beziehung zu Gott besteht durch Jesus Christus. Alles, was ich bin bei Gott, bin ich durch Jesus Christus. Alles, was ich bringe zu Gott, bringe ich durch Jesus Christus. Alles, was ich bekomme von Gott, bekomme ich durch Jesus Christus. Jesus ist die herrliche Gabe. Jesus ist mein Leben. Jesus ist mein Schicksal. Er dankt also, dass dieser Glaube der Römer sich weit verbreitet hat in der ganzen Welt. Nun, in der ganzen damals bekannten Welt, dieser Ausdruck in der ganzen Welt ist auf das Römerreich bezogen. Ja. Der ist nicht absolut zu fassen. In der ganzen Welt ist die Kunde von eurem Glauben verbreitet worden. Dieser Glaube der Römer ist überall bekannt. In allen Landstrichen des Römerreiches. Und dafür dankt er Gott, denn Gott ist mein Zeuge, dieser Gott, dem ich diene. Dieser Gott ist mein Zeuge, der Gott, dem ich diene. Und da steht im Griechischen ein Wort, ein spezielles Wort. Es gibt mehrere Worte für dienen. Ja, es gibt Douleuen heißt wie ein Sklave dienen. Diakonein heißt ganz praktisch dienen, in jeder Hinsicht, ein allgemeines Wort. Diakonie kommt davon. Dann gibt es das Wort Latreia, das heißt verehrenden Dienst ausüben La Treue, und dann gibt es noch ein Wort. Leitorgein, das ist Gottesdienst leisten. Also es gibt vier Wörter für dienen, die werden in manchen Bibeln alle gleich übersetzt, das ist dann schade. Hier geht es um den verehrenden Dienst, Latreue, um ein ganz besondere Verehrung erweisen. Diesem Gott leiste ich den schuldigen Dienst. Ich bin es ihm ja schuldig, ihn in einer verehrenden Weise zu dienen, in meinem Geist, das heißt in meinem Inneren. Nicht nur mit dem Körper, auch mit meinem und in meinem Geist diene ich ihm. Wie dient er ihm? In der guten Botschaft, im Evangelium von Jesus Christus. Das ist das Evangelium des Sohnes. Das ist das Evangelium, die gute Botschaft ist der Sohn selber, oder? Gott ist mein Zeuge, wie ich ohne Aufhören an euch denke oder euer Gedenke. Immer wieder muss er an die Römerchristen denken. Vor allem in jener Zeit dort in Makedonien, also die 3 Monate in Makedonien war, wo sein Wunsch ganz stark war, er wollte unbedingt noch diese Geschwister besuchen. Es sollte noch ein paar Jahre dauern, bis er dorthin kommt. Noch 3 oder 4 Jahre sollten noch vergehen. Aber er hat einen starken Wunsch. Und man sieht hier, der betet für die Römer. Und er kennt eine ganze Reihe von Christen, die kennt er, sind dorthin gereist. Man ist damals schon viel gereist. Per Schiff vor allem. Ja. Alle Zeit, Vers 10, alle Zeit bei meinem Gebeten flehe ich, ob es mir endlich einmal durch Gottes Willen vergönnt sein möchte, zu euch zu kommen. Das Wort endlich kommt hier vor. Man spürt hier die Sehnsucht. Wann endlich ist es soweit, Herr? Eine Sehnsucht nach den Christen dort. Schon seit langer Zeit. Aber durch Gottes Willen. Durch Gottes Willen, das heißt, ich möchte, dass alles, was in meinem Leben geschieht, das von Gott geführt ist. Ich bin bereit, wenn Gott es noch nicht schenkt, wenn es irgendwie noch Hindernis gibt, gut, ich bin bereit zu warten. Es soll alles durch Gottes Willen geschehen. durch Gottes, ob es mir endlich durch Gottes Willen vergönnt sein möchte. Also vergönnt sein. Ach, was wäre das für ein für kostbare Sache, für eine, was wäre das für ein Vorrecht, dorthin zu kommen, oder? Dass es mir vergönnt sein möchte, euch kennenzulernen und euch dienen zu dürfen, bei euch zu sein. Man spürt diese Liebe des Apostels zu den Römerchristen. Vers 11, denn mich verlangt, euch zu sehen, damit ich euch geistliche Gnadengabe mitteile, um euch zu festigen. Was heißt das, damit ich euch geistliche Gnadengabe mitteile? Was bedeutet das? Heißt das, dass er ihnen die Hände auflegt, damit sie Gnadengaben empfangen? Das ist nicht gemeint hier. Hier geht es um das Ergebnis der Gnadengaben. Wirkungen. Das ist öfters so in der Bibel. Er spricht so, spricht ein bisschen abgekürzt, oder? Damit ich euch geistliche Gnadengabe mitteile, das heißt, damit ich durch die Gnadengabe, die ich habe, durch die geistliche Gnadengabe, die ich habe, euch etwas weitergeben kann von Gott. Das ist dann auch eine Frucht meiner Gnadengabe sozusagen. Und dann ist es eine Gabe für euch. Wenn ich euch dienen kann mit meinen Gaben, dann gebe ich euch etwas weiter. Dann bekommt ihr Gaben von Gott, oder? In diesem Sinne, die Frucht meiner Arbeit ist für euch eine Gabe. Eine geistliche Gabe, um euch zu festigen. Das ist das Ziel. Die Gläubigen müssen gefestigt werden. Er sagt, ja, aber die sind doch schon lange gläubig in Rom. Wieso müssen die noch gefestigt werden? Das ist so. Auch wenn wir lange gläubig sind, wir müssen gefestigt werden. Wir müssen immer wieder, es gibt immer wieder Dinge, die uns aus der Bahn werfen können. Leider ist das so, auch wenn wir länger gläubig sind. Wir brauchen Festigung und Festigung geschieht durch das Wort Gottes. Das weiß Paulus ganz genau, deshalb kommt er mit dem Wort Gottes. Petrus sagt das auch. Petrus in seinem Brief schreibt auch davon, dass er dazu da ist, um sie zu festigen. Ist einmal die Rede im 2. Petrusbrief, dass es Leute gibt, die euch aus der Festigkeit herausbringen wollen. Oder? 2. Petrus 3, Vers 17. Dass ihr nicht irregeführt werdet und aus eurer eigenen Festigkeit herausfallt. Die Gefahr ist immer da, dass man, da kommt wieder eine neue Lehre, oder? Kommt irgendwas, ein neuer Wind, oder es kommen Schwierigkeiten im Leben, die einem aus der Bahn werfen wollen. Das gibt es. Große Bedrängnisse, die einem ziemlich einen Wirbel machen innerlich, oder? Und da sagt er, ihr braucht Festigung. Dazu möchte ich kommen zu euch. Festigung, das ist auch für uns jetzt eine wichtige Lektion, oder? Wir können das sehen, aha. Wenn ich fest werden will, dann muss ich mich dieser Lehre, die der Paulus gebracht hat, der muss ich mich hingeben. Dann lasse ich mich auch festigen von Paulus. Das heißt vom Heiligen Geist über Paulus. Um euch zu festigen, das heißt aber, Vers 12, das heißt aber, Zuspruch mitzuempfangen unter euch durch den in uns gemeinsam vorhandenen Glauben. Also, wenn ich zu euch komme, ja, und euch festige, im Glauben, in der Liebe, in der Hoffnung und so weiter, wenn ich komme und euch festige durch das Wort Gottes, dann heißt das aber nicht nur Einbahn. Es ist nicht nur eine Einbahn von ich, dass ich euch etwas gebe und fertig. Nein, das heißt gleichzeitig auch, dass ich von euch Zuspruch und Trost bekomme. Ich möchte auch was bekommen von euch, sagt Paulus. Und das weiß er, dass er das auch bekommen wird, weil er weiß, dass der gleiche Geist Christi in den Römerchristen wirkt und wenn er dorthin kommt und ihnen dient, wird der Herr auch ihm was geben dort. Das habe ich viele, viele Male persönlich erlebt. Ich komme wohin und ich darf ihnen einen Dienst tun und ich werde durch die Geschwister dort, ich selber, gebaut und getröstet und ermutigt. Das heißt aber, Zuspruch mit zu empfangen. Das heißt, dass wir gemeinsam getröstet werden. Ihr getröstet und wir und ich getröstet werden. Zuspruch bekommen. Zuspruch, hier ist das griechische Wort, ist ein ziemlich breites Wort. Das heißt, aufgerufen werden, getröstet werden, ermutigt werden, aufgefordert werden, zurechtgebracht werden. Solche Inhalte sind das. Dass ich Zuspruch zusammen mit euch also empfange, unter euch durch den Glauben. Ihr durch meinen Glauben und ich durch euren Glauben. Wenn Christen zusammen sind Und wenn sie nicht nur Unsinn treiben, sondern sich wirklich in Christus benehmen und wenn sie miteinander sprechen in der richtigen Weise, dann werden die sich gegenseitig befruchten im Glauben. Das heißt, man wird gestärkt werden. Der eine durch den Glauben des anderen und der andere durch den Glauben des einen. Das heißt aber, Zuspruch mitzuempfangen unter euch durch den in uns gemeinsam vorhandenen Glauben. Den euren und den meinen. Gemeinsam. Hier Glaube gemeint als Tat, Vertrauen. Das tut man, oder? Hier geht es nicht um die Glaubenslehre. Hier geht es um das Tun, das Vertrauen. Ich sehe das Vertrauen, das ihr habt zum Herrn Jesus. Ihr seht das Vertrauen, das ich habe zum Herrn Jesus. Und das ermutigt uns gegenseitig. Das an Jesus glauben, das Vertrauen, das Bewusstsein, das Stehen in der Gegenwart Gottes, das Rechnen mit seiner Hilfe und so weiter. Vers 13, jetzt berichtet er von seiner Absicht, sie zu besuchen. Vers 13, ich will aber nicht, dass ihr in Unkenntnis darüber seid, Brüder, dass ich mir oftmals vornahm, zu euch zu kommen und bis heute verhindert wurde, zu euch zu kommen, damit ich auch unter euch etwas Frucht haben möchte. Also er hat sich vorgenommen zu kommen, damit er nicht nur dienen kann, sondern damit er auch Frucht haben kann. Und das weiß er. Wenn er kommen wird, dann wird er mit dem Wort Gottes kommen. Und wenn das Wort Gottes weitergegeben wird, dann wird es Frucht geben. Weil hier sind Menschen, die glauben. Das ist so, oder? Wenn wir das Wort Gottes weitergeben an Menschen, die glauben, dann wird Frucht entstehen. Das ist für jeden Prediger ein großer Trost. Wenn ihr Gläubigen das Wort Gottes weitergebt, ihr braucht keine Prediger sein. Im persönlichen Leben, irgendwo, gebt ihr Wort Gottes weiter an andere Christen. Dann wird das Frucht bringen. Das Wort Gottes, wenn es im Glauben aufgenommen wird, wird immer Frucht bringen. Er rechnet damit, dass das Wort Gottes Frucht bringen wird. So wie auch unter den übrigen Heiden. Unter den übrigen Gläubigen, die von den Heidenvölkern zum Glauben gekommen sind. Griechen und Nicht-Griechen bin ich ein Schuldner. Griechen und Nicht-Griechen. Griechen, interessant, das Wort Griechen heißt alle griechisch sprechenden Menschen. Und im damaligen Römischen Reich war Griechisch die Weltsprache, die Lingua Franca, wie man so sagt, also die Sprache, die Umgangssprache. Mit der, das war die Weltsprache. Und die Bürger von Rom, das sind alle Menschen vom Römischen Reich, sprachen Griechisch. Die Beamtensprache war römisch, also die spezielle Beamtensprache, und auch gewisse gehobene Schichten haben römisch oder lateinisch in dem Fall gesprochen. Römisch ist jetzt lateinisch, im Sinne von lateinisch. Aber die anderen haben griechisch gesprochen. Und wenn er hier von den Griechen spricht, meint er die Nicht-Juden. Und er teilt hier praktisch gibt hier zwei Gruppen. Jetzt sehe ich gerade, es gibt auch eine dritte Gruppe. Es gibt die Griechen und die Juden und es gibt solche, die nennt er die Barbaren. Die Barbaren. Das sind in Vers 14. Griechen und Barbaren bin ich ein Schuldner. Die Barbaren sind die jetzt die der Kultur und der Sprache nach weder griechisch noch römisch sind und auch jüdisch sind. Das heißt, das sind solche, die jetzt außerhalb der Grenzen des Römischen Reiches wohnen. Sogar an die denkt er. Es gab ja auch Völker außerhalb des Römischen Reiches noch, zum Beispiel die Parther und die Elamiter und verschiedene andere. Das sind dann so Barbaren. Barbaren sind Fremde im Griechischen. Fremde. Ja. Für uns ist Barbaren ein Schimpfwort. Ja. Aber Barbaren heißt eigentlich solche, die fremd sind. Ausländer. Ausländer, in dem Sinne, dass sie nicht also in den Grenzen des Römischen Reiches sind. Jetzt soll niemand sagen, wir sind Ausländer, unfreundliche Leute, weil wir jetzt das Wort Barbar. Aber Paulus hat es, ihr versteht es, in welchem Sinne das gemeint ist. Weisen und auch Ungebildeten bin ich ein Schuldner. Also solchen, die gebildet sind oder auch wirklich weise sind, oder auch Ungebildeten, Laien und so weiter, bin ich ein Schuldner. Das heißt, alle sollen das Evangelium hören. Ich bin verpflichtet, ihnen allen das Evangelium zu bringen. Vers 15. Dementsprechend ist bei mir die Bereitschaft vorhanden. Dementsprechend ist die Bereitschaft, ja, der Drang. Das Wort im Griechischen kann Bereitschaft. Ich bin bereit, aber es ist noch mehr als bereit. Ich bin eigentlich sogar, das ist mein Anliegen. Ja? Dementsprechend ist es mein Anliegen, auch euch, denen in Rom, den Menschen in Rom, ja, den Christen in Rom und auch überhaupt den Menschen in Rom, die gute Botschaft zu sagen. Also zuerst einmal möchte er den Christen die gute Botschaft sagen. Wieso muss er den Christen die gute Botschaft sagen? Ich dachte, die sind schon Christen. Er sagt aber hier, euch will er die gute Botschaft sagen. In welcher Hinsicht? Dementsprechend ist bei mir die Bereitschaft vorhanden, auch euch, denen in Rom, die gute Botschaft zu sagen. Wieso muss er den Christen die wieso will er den Christen die gute Botschaft sagen? Kann mir jemand helfen?
Ich finde, wir haben es gerade schon Gottes. Ja. Gute Botschaft ist ja nicht nur das Evangelium, das ja. Vergebung und ganz
Herz. Ja. Genau, die gute Botschaft ist nicht nur die Basislehre, wie man gerettet wird. Die gute Botschaft ist das gesamte Wort Gottes. Und das haben sie nötig, oder? Sehr nötig sogar, auch die Gläubigen in Rom. Das ganze Wort Gottes, was Gott geoffenbart hat. Nicht nur die grundlegenden Wahrheiten, sondern die Person Jesus und alles, was damit verbunden ist, mit die Vorrechte und Reichtümer in Jesus Christus. Das möchte er ihnen verkündigen. Und wie man lebt, zu leben hat, das möchte er ihnen verkündigen. Sprich den Römerbrief. Das ist die Vorbereitung. Zuerst bekommt ihr es schriftlich, dann komme ich mündlich und dann gibt es noch mehr. Aber jetzt gebe ich es euch mal schriftlich, was meine Botschaft ist. Und nachher wird ausgeführt. Also er bereitet durch den Römerbrief, bereitet er diesen Besuch vor und auch die Botschaft, die er dort verkündigt, denn dann haben sie schon eine Basis von dem, was er noch weiter, er möchte dann noch weiter das ausführen. Er möchte, dass Jesus Christus groß wird. Durch seine Verkündigung möchte er den Hörern Jesus Christus groß machen, dass sie ihn lieb gewinnen, dass sie in der Kenntnis von Jesus Christus zunehmen. Weiter. Vers 16 beginnt mit denn, also wenn hier denn steht, wenn wir die Bibel studieren, ist ganz wichtig, dass wir auf solche Wörter achten. Man nennt sie Bindewörter. Das heißt, sie für ein Bindewort, Bindewörter, verbinden zwei Sätze. Zum Beispiel das Wort denn ist ein Bindewort, das verbindet den ersten Satz, Vers 15, mit dem Vers 16. Jetzt kommt die Hauptgedanken des Briefes und er beginnt mit denn. Also ich denke nochmal zurück, aha, wenn das mit denn beginnt, muss ich nochmal Vers 15 lesen. Also er ist bereit, ihnen die Botschaft zu sagen. Überall ist er bereit, die Botschaft zu sagen, denn er schämt sich nicht. Und warum schämt er sich nicht? Das geht dann wieder weiter mit denn. Zweimal denn. Habt ihr gesehen? Vers 16 denn, am Anfang und in der Mitte nochmal denn. Also, warum ist Paulus bereit, das Evangelium überall zu verkünden? Weil er sich nicht schämt. Warum schämt er sich nicht? Ha! Weil er etwas erfahren hat von der Kraft dieser Botschaft. Er weiß, dass diese Botschaft die Kraft Gottes ist, zu retten jeden, der glaubt. Was hilft uns, uns nicht zu schämen? Das Beschäftigen mit dieser Kraft dieser Botschaft. Wenn wir Erfahrungen machen, diese Botschaft ist kräftig, die hält stand, diese Botschaft, dann brauche ich mich nicht schämen, dann kann ich sie auch weitersagen. Da muss ich mich nicht entschuldigen, dass ich Christ bin und noch solche so konservative und hinterwäldlerische Gedanken hege. und nicht mit der modernen Welt gehe. Nein. Ich weiß, diese Botschaft hat Kraft und diese Botschaft ist Kraft. Lesen wir weiter. Denn ich schäme mich der guten Botschaft nicht, guten Botschaft von Christus nicht, denn sie ist Kraft Gottes zum Heil jedem, der glaubt. Für wen ist das Evangelium Kraft und Rettung? Für den, der glaubt. Nicht automatisch. Die Kraft wird dort wirksam, wo ein Mensch Vertrauen fasst. Sie ist Kraft Gottes zum Heil einem jedem, der glaubt. Die Bedingung ist Vertrauen, Glauben. Und nur dort, wo man dem Wort Gottes Vertrauen schenkt, dort wird die Kraft wirksam werden. Und dann wird sie wirksam. Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen, uns aber, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Und warum werden wir gerettet? Weil wir glauben. Durch den Glauben ist diese Botschaft eine Kraft. 1. Korinther 1, Vers 18 habe ich gerade zitiert. Einem jedem, also eine Kraft, sie ist Kraft Gottes zur Rettung einem jeden, der glaubt, dem Juden zuerst und auch dem Griechen. Dem Juden zuerst. Gott hat einen Plan. Zuerst die Juden. Und wenn die Juden das Heil verstoßen, gut, dann gehen wir zu den Heiden. Gott arbeitet in einer Reihenfolge. Auch heute. Gibt es irgendwo Juden? Okay, dann gehen wir zu den Juden. Wenn sie sich bekehren, werden sie gute Missionare werden. Wenn sie sich nicht bekehren, gut, wir haben weitere Leute, denen wir das Evangelium bringen. Vers 17, denn die Gerechtigkeit Gottes wird darin geoffenbart. Auch dieser Vers beginnt mit denn. Denn, also, warum ist das Evangelium eine Kraft zum Heil für jeden Gläubigen? Warum? Oder in welcher Hinsicht? Ja, denn die Gerechtigkeit Gottes wird darin geoffenbart. Was heißt das? Hier haben wir diesen Begriff Gerechtigkeit Gottes, der an der Tafel steht. Die Gerechtigkeit Gottes wird im Evangelium offenbart. Das heißt, das Evangelium, diese Botschaft offenbart, wie der Mensch gerecht wird vor Gott. Wie er die Gottesgerechtigkeit bekommt, sprich wie er das Heil bekommt. Das wird in der Botschaft geoffenbart. Und wie bekommt man sie? Nun, hier steht's: aus Glauben zu Glauben. Das ist das, was wir Menschen zu tun haben, sagt Paulus. Aus Glauben zu Glauben. So wie geschrieben ist, der Gerechte wird aus Glauben leben. Also im Evangelium wird das göttliche Heil offenbar. Durch den Glauben bekommt man es. Und durch den Glauben lebt man es. Der Glaube ist der Schlüssel, wie ich hineinkomme ins Heil. Der Glaube ist der Schlüssel, wie ich lebe im Heil. Der Glaube ist der Schlüssel, wie ich Sieg habe im Heil. Wir werden Römer 6 bis 8, werden wir dahin kommen. Es ist ein Leben aus Glauben zu Glauben zu Glauben zu Glauben, zu weiterem Glauben. Durch den Glauben wird man gerecht und durch den Glauben wandeln wir gerecht. Glauben heißt Vertrauen hier. Hier ist Glauben eine Tätigkeit, nicht ein Fürwahrhalten, sondern eine Tätigkeit, etwas, was wir tun. Wir setzen unser Vertrauen auf diesen Gott, der sich geoffenbart hat in Jesus Christus und das Heil in Jesus Christus geschaffen hat, durch den wir gerettet werden. Jetzt haben wir viel gearbeitet. Wollen wir aufstehen und dem Herrn danken für dieses gute Heil. Möchte jemand uns leiten im Gebet?